Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Co-Founder und Chief Technologist von Camunda. Und wir sprechen heute unter anderem über die Process Automation Map. Hallo und herzlich willkommen, Bernd Rücker.
Hallo Christoph. Schön, dass ich da sein darf. Schon viel in deinem Podcast auch rumgeschnüffelt quasi und ein bisschen angehört. Und freue mich sehr, dabei zu sein.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten, mach nochmal ganz kurz deinen Kalender auf. Denn am 27.09.2022 lädt Yokoi zur Fintech Week nach Hamburg ein. Dieser Tag steht ganz unter dem Motto der Automatisierung von Kreditoren-Buchhaltungsprozessen. Yokoi und ausgewählte Partner teilen dort ihr Wissen und sprechen über die Finanzabteilung von morgen. In anderen Worten, wenn du dich aktuell mit der Automatisierung deiner Finanzprozesse beschäftigst und Wissen aus erster Hand haben möchtest, dann ist die Fintech Week am 27. September definitiv ein Pflichttermin für dich. Und du kannst dir jetzt ganz, ganz einfach eines der kostenlosen Tickets sichern, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Und nun zum heutigen Gespräch. Es freut mich auf jeden Fall extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz erwähnt, Co-Founder und Chief Technologist von Camunda. Der ein oder andere kennt auch vielleicht Camunda, aber erzähl gerne nochmal erstens, wer bist du genau, mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich und ganz kurz, was macht Camunda?
Genau, also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich habe mal Informatik studiert, also ich bin eigentlich Software-Engineer von meiner Ausbildung. Ich habe mich aber während der Ausbildung, also während des Studiums schon selbstständig gemacht mit der Camunda damals, habe die mitgegründet und wir waren damals eigentlich ein Beratungshaus rund um dieses Thema Prozessautomatisierung oder BPM, wie es damals hieß, Business Process Management, und haben in dem Zuge dann tatsächlich sehr, sehr viele Firmen begleitet bei ihren Gehversuchen Richtung Automatisierung. Also das war gerade im deutschsprachigen Raum viele mittelständisch bis große Unternehmen und haben da, muss ich sagen, unglaublich viel gelernt, was so funktioniert oder nicht funktioniert, also einmal methodisch, aber auch von den Toolstacks her. Also gerade wir haben viel große Hersteller gesehen, IBM, SAP und Co. Und wie das eben auch nicht in die Unternehmen gepasst hat oder wo es da gehakt hat. Und das hat uns irgendwann so motiviert, dahin zu gehen und zu sagen, okay, komm, jetzt haben wir eigentlich eine Idee, wie so eine Software auch aussehen müsste Richtung Prozessautomatisierung, wie wir glauben, dass sie funktioniert. Die gab es so in der Form nicht und dann haben wir es letztendlich einfach gemacht sozusagen selber. Und dann haben wir auch die Camunda über die Zeit transformiert von einem eigentlichen Beratungshaus zu heute sind wir ein Softwarehersteller, Open-Source-Softwarehersteller. Und da stehen wir jetzt auch heute. Also wir sind jetzt ungefähr 350 Leute, knapp 500 Enterprise-Kunden, viele große global unterwegs. Einige waren auch schon bei dir im Podcast. Ja, könnte man Name-Dropping machen, lasse ich jetzt mal sein. Ist auch bei uns auf der Homepage. Gibt's ganz coole Sachen auch. Mein Lieblingsprojekt ja irgendwie inhaltlich fast sogar die NASA, die diesen Mars-Roboter zum Beispiel da auch Sachen mit Camunda abwickelt und so weiter und so fort. Zu meiner Rolle vielleicht Chief Technologist. Also ich gucke tatsächlich viel auf Technologie. Also ich bin nicht CTO, nicht der Officer. Also ich gucke nicht so sehr auf, wie baue ich unsere Organisation auf, sondern ich gucke sehr viel drauf, was haben unsere Kunden für Architekturen, Enterprise-Architekturen vielleicht. Was haben sie für Probleme? Wie kann man die dann auch lösen, zum Beispiel mit unserer Software? Wie baut man dann eine Solution-Architektur auf? Was sind die Best Practices? Wie hat das vielleicht auch Einfluss wieder auf unser Produktmanagement und so weiter und so fort? Also von dem her beschäftige ich mich eigentlich gerne und viel mit, schon mit Technologie.
Und lass uns da am besten gleich einsteigen. Du hast jetzt gerade gesagt, du beschäftigst dich tagtäglich mit der Technologie. Auf der einen Seite jetzt von euch natürlich, aber auf der anderen Seite auch, welche Technologien Unternehmen aktuell einsetzen. Jetzt machst du das nicht erst seit gestern, sondern schon viele, viele Jahre. Jetzt wäre da natürlich mal spannend, so aus deiner Perspektive, wie hat sich denn die ganze Softwareentwicklung in den letzten Jahren denn weiterentwickelt?
Naja, einmal, was ich ja spannend finde, also vielleicht kann das jeder sagen, der eine längere Zeit in der IT war, aber ich fand sogar die Veränderung sehr massiv, die wir so die letzten 10 Jahre erlebt haben. Also wie ich studiert habe, hat man so Software in so 3 Schichten gebaut, typischerweise. Na, dann gab es irgendwie eine Datenbank unten drunter, hatten wir Fachlogik und noch irgendwie eine Oberfläche obendrauf. Und das war ziemlich getrennt voneinander. Das waren teilweise sogar verschiedene Teams, die das gebaut haben. Ne? So die Datenbankler da drüben, zu denen musste gehen und irgendwas holen. Dann kam irgendwie so diese ganze Prozessautomatisierungs-BPM und damals SOA, Service-orientierte Architektur-Idee dazu. Und man hat gesagt, naja, aber diese Anwendungen, die du da baust, die müssen ja schon auch miteinander reden, damit wir so wirklich Geschäftsprozesse, die ja meist mehrere Anwendungen anfassen müssen, auch integrieren können. Und da hat man dann versucht, sozusagen noch irgendwie so eine Art Service-Layer und so zentralisiertes BPM obendrauf. Und das hat alles so mittel funktioniert, würde ich mal sagen. Also das ist vielleicht die eine Seite, über die man reden könnte. Die andere Seite rein von der Softwareentwicklung ist das natürlich auch extrem weitergegangen. Also wir haben heute eine ganz andere Welt eigentlich, wie Software entwickelt wird. Das sind nicht mehr so, nicht mehr unbedingt 3-Schichten-Architekturen, das sind nicht mehr so große Anwendungen. Wir bauen sehr, sehr viel kleinere, nicht mehr so monolithische Anwendungen. Wir versuchen sowas wie zum Beispiel Microservices wirklich zu machen. Also die meisten Kunden, die ich kenne, die machen das in irgendeiner Art und Weise. Also quasi mit einem Team cross-funktional dann irgendwie eine Funktionalität im Unternehmen zu bauen. Dann vielleicht mit unterschiedlichen Technologien. Also sehr viel flexibler, sehr viel offener, als wir das früher gemacht haben. Auch durchaus teilweise mit unterschiedlichen Rollen als früher. Also wie ich angefangen habe, war man halt der Java-Entwickler. So, ne? Heute haben wir das gar nicht mehr so in der Phase. Also es gibt immer noch Java-Entwickler, aber es gibt auch unglaublich viele andere Rollen, die so ein bisschen Softwareentwicklung machen. Und auch als Java-Entwickler schreibe ich gar nicht mehr so arg viel Java, sondern mache ganz viele andere Sachen. Und da hat sich die Welt sehr, sehr, sehr stark verändert aus meiner Sicht.
Das heißt, durch diese gesamte Entwicklung siehst du auch vor allem, dass die IT mit dem Fachbereich noch enger zusammenarbeiten kann. Ist das so richtig?
Ja, also wie immer hat alles seine Chance. Ne? Naja, erstens, also vielleicht noch eine Stufe davor, würde ich sagen, viele dieser Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind, glaube ich, schon auch größer technisch getrieben. Also sowas wie, ich mache kleinere Einheiten, Microservices, ist vor allem aus dem Gedanken raus entstanden, ich kann eine große Anwendung, ab einem gewissen Punkt kann ich damit nicht mehr skalieren. Also ich kann ja das Team nicht immer größer machen, dann wird das irgendwann total ineffizient und ich kann nicht mehrere Teams an die gleiche Anwendung ranlassen, dann funktioniert das alles nicht. Das heißt, das war aus der Not geboren, zu sagen, okay, wenn wir jetzt weiter mehr Software bauen wollen, und das will ja eigentlich jedes Unternehmen heute, dann müssen wir das anders organisieren. Und daraus ist sowas wie Microservices ein Stück weit entstanden. Das wurde dann auch gleichzeitig ein bisschen enabled heute durch so Dinge wie jetzt eben Cloud oder SaaS, ne? Also dass ich auch kleinere Anwendungen schnell mal deployen kann. Also vor 10 Jahren musste ich mir dann irgendwie Hardware beantragen, dann musste mir irgendjemand da ein Betriebssystem draufspielen, nimm dann das Betreiben, ne? So, und heute, zack, gehe ich auf AWS oder Azure oder ähnliche und habe das sofort am Laufen. Ne? Also das kommt alles so ein bisschen zusammen. Aber das ist erstmal, glaube ich, eine sehr stark IT-getriebene Geschichte. Nichtsdestotrotz, naja, oder vielleicht kann man sogar aus beiden Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive wäre, naja, jetzt habe ich aber diese Funktionalitäten und die orientieren sich doch hoffentlich ein bisschen an fachlichen, ja, wie man sagt, Capabilities, also was ich so kann. Und wenn ich das habe, dann hilft mir das normalerweise, weil ich dann genauer weiß, mit wem mein IT-Team auch sprechen muss, ne? In dem Fachbereich. Das ist alles ein bisschen kleiner, nicht so versteckt in einem großen Monolith. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das, wo ich eigentlich die ganze Zeit drauf gucke, habe ich jetzt aber natürlich die Herausforderung zu sagen, okay, ich habe diese ganzen vielen kleinen Funktionalitäten, aber ich muss ja daraus immer ein großes Ganzes in dem Sinne bauen. Also spricht ja oft von Ende-zu-Ende-Prozessen. Also wenn der Kunde irgendwie was bestellt oder so, dann muss er das ja am Schluss haben. Ob das bei mir intern 30 oder 40 oder 100 Services oder Funktionen aufruft, ist ja dem Kunden völlig wurscht. Das muss irgendwie durchlaufen. Und ich glaube, das hat beide Seiten. Das hat einerseits die große Challenge, dass ich das jetzt hinkriegen muss mit diesen vielen kleinen verteilten Einheiten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber auch ganz tolle Möglichkeiten, das irgendwie mehr zusammenzustecken. Also die alten starren Monolithen, die haben mir das ja gar nicht erlaubt, meinen Geschäftsprozess mal ebenso leicht zu verändern, wie wir das heute haben. Ja, wie so oft, ne? Das kommt jetzt in beiden Seiten. Das ist sowohl eine Chance, als aber auch halt einfach eine Challenge.
Und wenn wir jetzt genau diese Challenge mal anschauen, das heißt, man hat als Unternehmen ganz viele kleinere Lösungen, die zusammengestoppelt einen End-to-End-Prozess wirklich automatisieren können. Auf der anderen Seite wird generell natürlich werden generell die ganzen Anforderungen von Kunden, Mitarbeiter viel komplexer, alles muss schneller umgesetzt werden. Welche Herausforderungen siehst du denn da speziell jetzt aus der Unternehmensseite heraus, die viele Unternehmen eben aktuell beschäftigen?
Naja, letztendlich ist es eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Ich muss das zusammenstöpseln können. Ich muss, also ich kann das jetzt, weil ich diese Funktion habe, aber ich muss es halt tun. Also diese Integrationskomplexität ist massiv angestiegen. Und aus meiner Sicht übrigens betrifft das nicht nur interne Dinge, sondern auch durchaus externe Services. Also auch das hat sich ja verändert, ne? Also Stand heute kann ich ja auch, anstatt Dinge selber zu bauen, ganz oft auf irgendwelche existierenden SaaS-Services in der Cloud, im Internet einfach zugreifen, anstatt das irgendwie selber zu machen, ne? Und da muss ich das auch einbinden. Und das macht sehr oft Sinn. Und das jetzt halt hinzukriegen, ist schwierig. Also das ist nicht trivial. Einmal technologisch, also da muss ich an verschiedenste Endpunkte ran. Da muss ich auf einmal mit sehr verteilten Systemen arbeiten. Also die sind vielleicht gerade nicht immer verfügbar. Die verändern sich vielleicht in der Schnittstelle. Da muss ich irgendwie mit solchen Versionierungen umgehen können. Ich bekomme auf einmal, das ist jetzt vielleicht immer viel auf einmal, aber das ist eins meiner Lieblingsprobleme eigentlich. Ich bekomme auf einmal so Herausforderungen, dass ich zum Beispiel so Transaktionen, fachliche Transaktionen nicht mehr über technische Transaktionen abbilden kann. Also früher Monolith konnte man sagen, ich habe hier 3, 4, 5 Sachen, die wurden, Funktionen, die ändern irgendwas in der Datenbank. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann konnte man das technisch einfach zurückrollen, hat gesagt, hey, hier ist gar nichts passiert, weil irgendwas war ja komisch. Und das geht jetzt in solchen verteilten Systemen gar nicht mehr. Also ich habe vielleicht einen SaaS-Service per REST API aufgerufen, der hat was gemacht, hat mir gesagt, habe ich gemacht, und mein nächster Schritt schlägt fehl. Jetzt kann ich ja nicht einfach zurückrollen, aber jetzt muss ich mir Strategien überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Also man spricht dann, wie stelle ich einfach die Konsistenz wieder her? Also muss ich jetzt den Service nochmal aufrufen und sagen, du, ich habe hier gerade, was weiß ich, ein Payment eingezogen, schreib das mal wieder gut. Kann ich das ignorieren? Muss ich XYZ machen? Das sind so ganz viele Probleme, die man jetzt klären muss auf so dieser Integrationsebene, die, und das finde ich das Interessante, gar nicht technisch sind. Es ist ja eine fachliche Frage. Ey, wir haben diesen Service aufgerufen, jetzt schlägt hier was fehl, was machen wir denn jetzt? Können wir das ignorieren? Müssen wir das einfach weiter versuchen? Müssen wir, man sagt, kompensieren, also sozusagen rückgängig machen? Was ist jetzt eigentlich hier Phase? Und das kann ja kein Techie entscheiden. Und ich rede jetzt schon ziemlich lange, deswegen merkt man, glaube ich, das ist einfach ein komplexes Feld, ne? Diese Integration jetzt sauber hinzukriegen.
Und stellen wir uns mal jetzt Folgendes vor. Also wenn wir diese Komplexität an unterschiedlichen Anwendungen in einen kleineren Ausmaß, sage ich mal, haben, also sprich in einem kleinen Unternehmen oder vielleicht in einem mittelgroßen Unternehmen, dann ist es vielleicht noch leichter zu lösen, diese Herausforderung. Wenn wir das aber eine Stufe höher sehen, sprich jetzt wirklich bei einem großen Unternehmen, wo extrem komplexe Prozesse auch abgewickelt werden sollen, und jetzt habe ich da unterschiedliche Prozesse automatisiert und dann kommt dieser Fall, den du gerade geschildert hast, dass da vielleicht etwas nicht mehr ausgeführt werden kann, nicht nur einmal vor, sondern vielleicht 50 Mal, 100 Mal vor. Wie siehst du das jetzt bezogen auch auf den Wartungsaufwand, der da natürlich auch mitskaliert, um das Ganze zu beobachten und zu managen? Wie löst du diese Herausforderung?
Ja, also interessanterweise glaube ich ja, es wird gar nicht schwieriger, wenn man es jetzt in einer größeren Scale, sozusagen in großen Unternehmen einführt, als im kleineren und mittleren. Ich glaube, die Patterns sind sehr ähnlich und die muss man ein bisschen kennen auf der einen Seite. Also was sind die Probleme und wie löse ich die? Und da brauche ich dann eben auch entsprechendes Tooling für, ne? Also das müssen mir auch meine Tools, meine Integrationstools irgendwie ein bisschen unterstützen. Wenn ich das beides habe sozusagen, dann glaube ich, ist es gar nicht so ein Riesenunterschied, ob das jetzt ein kleinerer Prozess ist, der hier läuft, oder beim kleineren Unternehmen oder der ganz große. Natürlich ist das immer schwer, über einen Kamm zu scheren. Ne? Meistens, also die großen Unternehmen, mit denen ich gerade zu tun habe, die haben dann eigentlich inzwischen ganz viel auch so Center of Excellence gebildet, wo sie so gewisse Prozessautomatisierungs-Know-hows zusammenziehen. Die kümmern sich dann zum Beispiel auch nicht nur um Camunda in dem Kontext, sondern ganz oft auch um RPA-Tools oder um andere Technologien, die so ähnlich quasi irgendwie da angeordnet sind. Und die haben dann schon einen ganz guten Überblick, welches Tool kann eigentlich was, wie steckt man die zusammen. Und das ist ja dann fast sogar eher wieder ein Vorteil. Ich glaube, da haben manchmal die Kleineren, die genau das nicht können, die sozusagen nicht so viel Energie da reinsetzen können, das Thema echt zu kapieren, für die wird es dann manchmal vielleicht sogar ein bisschen schwieriger.
Das heißt, wenn ein Team vorhanden ist, welches auch die Fähigkeiten hat, das zu monitoren, siehst du da gar nicht die große Herausforderung, dass der Wartungsaufwand enorm mitskaliert?
Ich hab immer so ein It Depends-Zettelchen liegen normalerweise. Es ist echt schwierig, über einen Kamm zu scheren. Also nur als Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Kompensieren oder da kommt ein Fehlerfall, da muss ich drauf reagieren. Da gibt es ja jetzt mehrere, wenn man so will, Dimensionen, damit umzugehen. Die eine ist, ich sage, das ist was, was vielleicht sogar regelmäßig vorkommt. Ich automatisiere hier einen Prozess, der auch wirklich häufig läuft. Dann lohnt es sich wahrscheinlich, diesen Fehlerfall wirklich quasi im Modell schon abzufangen und auch zu designen dafür. Und da brauche ich dann eben Tools, die das können und so zum Beispiel Prozessmodellierungssprachen wie BPMN. Wir beschäftigen uns ganz viel mit BPMN. Das ist ein ISO-Standard dafür, Business Process Model Annotation. Und die Sprache ist zum Beispiel sehr, sehr mächtig und kann sehr viele Dinge, sehr viele Probleme dann schon beschreiben, die mir da entgegenkommen können. Und wenn ich das dann so abgebildet habe und das dann im Betrieb habe, dann sind diese Fehlerfälle ja nichts, wo ich monitoren müsste, sondern die sind dann quasi ja geklärt. Die laufen dann auch automatisiert durch. Das heißt, man bekommt dann in Anführungszeichen nur noch alles, was, da kann man sich jetzt über die Prozentwerte streiten, aber dieses typische 80-20 oder 95-5, je nachdem, was ich da so mache. Also wenn ich jetzt hier eine Bank bin und Payments durchrattere, dann vielleicht ein bisschen mehr als woanders, aber dann lasse ich ja sozusagen nur noch den Bodensatz, wo es sich nicht lohnt, jetzt diese Ausnahmefälle zu automatisieren, in wirklich zum Beispiel an den Operator aussteuern, der dann reinguckt und sagt, was ist denn hier passiert? Weil es dann sozusagen, es ist ja einfach eine Kosten-Nutzen-Relation oft, dann lohnt es sich gar nicht, das zu automatisieren.
Und ich habe ganz am Anfang erwähnt, diesen Titel Process Automation Map, und ich habe dazu, oder besser gesagt, du hast darüber einen Artikel verfasst, und ich fand den eben extrem, extrem spannend, und vor allem, ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Deswegen erklär gerne mal, was ist denn eine Process Automation Map genau?
Ja, sehr gerne. Also, was ist auch der Hintergrund? Ich habe eigentlich zwei Artikel relativ kurz hintereinander geschrieben, aus dem Kontext raus, dass Automatisierungsdruck nimmt zu, das wissen wir alle. Und was eigentlich auch passiert ist über die letzten Jahre, ist die Komplexität der Tool-Landschaft ist immer, oder an sich die Tool-Landschaft ist immer unübersichtlicher geworden. Dann gibt es jetzt RPA, war ein großer Hype, Low-Code ist irgendwie so ein Hype, Gartner kam von IBPMS und ist jetzt wieder ganz woanders. Also so diese ganzen, was gibt es hier eigentlich für Tools und was können die, ist nicht so leicht zu kapieren als Einsteiger. Und wir haben sehr regelmäßig diese Diskussion mit kleinen wie großen Unternehmen. Was wollt ihr da eigentlich machen? Und was ist jetzt Camunda eine gute Lösung? Wann und nicht und so? Und ich will sowas ja immer so ein bisschen versuchen zu kapieren und dann auch zu visualisieren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal darüber. Ich habe so einen ersten Ansatz gemacht. Das ist die Process Automation Landscape. Kann man auch mal googeln. Aber scheinbar hat das noch nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich eben irgendwann diese Map mir ausgedacht. Und die funktioniert eigentlich relativ simpel, nämlich ich gucke mir einen Prozess an, den ich automatisieren möchte, also jetzt nicht mein gesamtes Unternehmen, den Kunden-Onboarding-Prozess oder den Payment-Prozess oder den Order-Fulfillment-Prozess, also irgendeinen, den ich automatisieren möchte und habe dann fünf Dimensionen, auf denen ich den bewerte. Die erste wäre, die ist ganz trivial, Einzigartigkeit. Also diese alte Frage, make or buy, also ist das ein Prozess, der mich differenzieren soll? Dann werde ich wahrscheinlich nicht umhinkommen, mir was Maßgeschneidertes zu bauen. Oder ist das einfach ein Standardprozess? Dann sollte ich bitte auch Standardsoftware nehmen. Ja? Und das Einzige, was man da vielleicht sagen kann, weil es so das Standardmissverständnis ist, oder was heißt Missverständnis? Aber ich finde, es geht nicht primär um die Frage, ob es jetzt so ein Kern- oder ein Unterstützungsprozess ist. Das hört man oft. Für Kernprozesse musst du selber Software bauen, für Unterstützungsprozesse holst du dir was. Aber ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich finde, das Wichtige ist, will ich mich über diesen Prozess differenzieren? Ist das meine Strategie? Also nur sind jetzt alles immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogene Beispiele, weil man die echten dann oft nicht nennen darf. Aber wenn ich jetzt meinen eBay-Shop aufmache, dann ist Order Fulfillment wahrscheinlich mein Kernprozess, aber trotzdem differenziere ich mich nicht dadurch. Ich differenziere mich über den Preis oder das Produkt zum Beispiel. Das ist die eine Seite. Wohingegen sowas wie Zalando, die bei uns Kunde sind, Order Fulfillment sehr, sehr anders machen als andere, sehr bewusst. Und auch Gründe haben, warum sie das so tun. Wohingegen ich auch mit Unterstützungsprozessen sowas wie, vielleicht will ich ein super geniales Mitarbeiter-Onboarding bieten und das automatisieren und warum auch immer. Könnte ja sein, ne? Dann ist das ein Unterstützungsprozess. Also wichtig, einfach nur, kaufe ich was oder baue ich was? Ne? Wir sind ja ganz viel eigentlich dann nur bei Kunden unterwegs, wo die dann irgendwie was bauen wollen. Customizing kommt dann oft hoch. Das finde ich so fast persönlich so eine Stolperfalle. Also die ja in der Vergangenheit, ne, kann man mit vielen reden, die SAP zu Tode gecustomized haben. Ich bin ja fast inzwischen so, also wenn ich polarisieren müsste, würde ich sagen, naja, entweder willst du dich nicht differenzieren, dann nimm eine Standardsoftware und passt dich darauf an. Es lohnt sich nicht, die Standardsoftware auf dich anzupassen. Oder du willst dich differenzieren und machst gleich richtig. Leider ist die Welt nicht immer ganz so einfach, aber so ungefähr ist die Denke. So, aber das ist so die einfachste Dimension eigentlich. Ne? Und sobald man quasi sagt, okay, ich will was maßgeschneidertes, dann muss ich meinen Prozess genauer verstehen. Und dann geht es um so Sachen wie Prozesskomplexität. Ne? Also das sind, wie viele Schritte sind da drin, mit wie vielen Umsystemen muss ich kommunizieren, will ich Menschen involvieren oder ist es vollautomatisiert, wie viele solche Fehlerfälle, über die wir vorhin gesprochen haben, habe ich vielleicht und. Ne? Also das geht alles in die Komplexität. Wir haben sowas wie Scale. Habe ich immer noch kein richtig gutes deutsches Wort dafür, aber ich glaube, jeder kann sich es ein bisschen vorstellen, also auch, wie viel Last gebe ich da drauf, will ich auch dynamisch vielleicht rauf und runter skalieren an der Stelle, also wenn dann doch mein Geschäftsmodell auf einmal Sukzesskatastrophe sehr erfolgreich wird, kann ich darauf reagieren und muss ich das, ne? Oder ist das ein Prozess, der läuft einfach 10-mal am Tag und gut oder 2-mal im Monat, ne? Ganz andere Geschichte. Projekt-Setup ist auch immer interessant, das ist eine andere Dimension. Also will ich hier irgendwie einmalig was machen zur Datenkorrektur oder ist das jetzt wirklich mein Kernprozess, der jeden Tag abläuft, den ich in den nächsten 10 Jahre mit einem eigenen Team vielleicht sogar warten möchte? Ich finde, die sind so relativ intuitiv, die Dimensionen. Also wir hatten jetzt eine Einzigartigkeit, dann Komplexität, Scale und dieses Projekt-Setup. Und dann gibt es noch die fünfte und die finde ich eigentlich jetzt nochmal super spannend. Da gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Missverständnisse die letzten Jahre. Ich habe es Scope genannt. Ich bin nicht ganz happy mit dem Begriff, aber eigentlich geht es mir darum, so diese Abgrenzung, was ich Process Automation nenne versus Task Automation. Also wenn ich von Prozessautomatisierung spreche, manche Leute denken intuitiv an, oh, ich will da irgendwas vollautomatisieren. Aber ich denke da an zwei verschiedene Dinge. Also einmal ist wirklich die einzelnen Aufgaben zu automatisieren. Also ich will nicht selbst mit Hand irgendwelche Daten in SAP hacken, sondern es wird eine Schnittstelle benutzt. Oder ein RPA-Bot macht das für mich. Oder. Ne? Also ich automatisiere einen Schritt. Und das andere Thema ist, naja, ich habe aber, so ein Geschäftsprozess besteht ja aus mehreren Schritten, die in einer bestimmten Reihenfolge passieren müssen. Und vielleicht habe ich da eine Logik, wann biege ich rechts an, wann link, wann muss ich nochmal zurück, wann muss ich kompensieren und so weiter und so fort. Und das ist für mich dieses Prozessautomatisierungsthema oder wie man es eigentlich heute nennt, Orchestrierung, ne? Orchestration, Process Orchestration. Und das muss man trennen und im Kopf klarkriegen, dass das unterschiedliche Dinge sind, sonst passieren ganz, ganz abstruse Geschichten, die man sich echt viel angucken kann gerade. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist eigentlich von der, in dem Fall Deutschen Telekom, die hat da auch mal drüber gesprochen, deswegen kann man das immer ganz gut referenzieren, die mit RPA losgelegt haben, also RPA, Robotic Process Automation, für alle, ich vermute, wer deinen Podcast hört, weiß, was es ist, aber von der Grundidee, das steuert einfach eine grafische Oberfläche, also der Bot dann, das ist so Screenscraping und so ein Kram. Und die haben damit angefangen, waren recht schnell erfolgreich, haben dann angefangen, damit ganze Prozesse zu automatisieren und sind dann bei was rausgekommen, was sie Spaghetti-Bot Automation genannt haben. Warum? Weil dieser Orchestration-Part gar nicht adressiert war, sondern die Bots haben immer einen Schritt gemacht, haben sich dann teilweise gegenseitig wieder Bescheid gesagt und das war überhaupt nicht managebar am Schluss. Und dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen noch einen eigenen Orchestration-Layer oben drüber, der den eigentlichen Prozess abbildet und der kann ja dann wieder einzelne Bots involvieren, wann immer sie dran sind sozusagen. Mhm. Und dann kann ich mich sogar auf einen Journey begeben, einzelne Bots loszuwerden, zum Beispiel, wenn ich das möchte. Oder vielleicht am Anfang Humans zu haben, dann Bots, irgendwann echt einen Serviceaufruf. Also dann hat man auf einmal so ganz spannende Spielarten. Und das Wichtige ist jetzt einfach für seinen Prozess, den man automatisieren möchte, sich klar zu werden, wo auf dieser Map der sich befindet. Also ich habe das so grafisch gemacht und dann einfach gesagt, so quasi von links nach rechts hast du eine Skala und dann sagst du, okay, Komplexität ist der jetzt ganz rechts. Wenn wir jetzt, können wir mal Zalando als Beispiel nehmen, Zalando Bestellprozess, Komplexität rechts, ne, großer Scale. Sie machen das recht einzigartig, habe ich vorhin mal gesagt. Das ist definitiv ein Prozess, also ein Ablauf, nicht nur ein Task. Und das ist von so einem eigenen Team gewartet. Also wir befinden uns relativ weit rechts auf der Skala zum Beispiel. Und das gibt einem dann so eine Indikation, welches Tooling hier geeignet sein könnte.
Und jetzt hast du gerade schon das Thema Process Orchestration angesprochen. Erzähl gerne nochmal, dass wir das so noch so ein bisschen mehr herausarbeiten. Nochmal ganz genau, was verstehst du generell unter Orchestration?
Orchestration ist eigentlich, also das kommt so ein bisschen von der Metapher her, aus dem Orchester, von dem Dirigenten. Das ist oft so das Bild, was die Leute vor Augen haben. Also es gibt jemanden, der dirigiert, der orchestriert, sagt man auch. Letztendlich geht es dabei meistens irgendwie um Kontrollfluss. Also so würde ich das als Software-Engineer quasi beschreiben. Also ich möchte genau definieren, hey, wenn A passiert ist, dann möchte ich als nächstes B machen. Und erst wenn A und B fertig ist, dann C oder so. Ne? Also diesen Kontrollfluss abzuwickeln, das ist letztendlich Orchestrierung. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt da zu weit vorgreife, aber was oft ein Missverständnis dann ist, viele Leute verstehen Orchestrierung als irgendwie sowas Zentrales, ne? Weil der Dirigent im Orchester ist auch nur einer oder so. Mhm. Das sehe ich immer ein bisschen anders. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel, wenn ich Payments einziehen will, weil ich eben Aufträge rausschicke, dann könnte ich mir dafür zum Beispiel einen Microservice bauen und vielleicht braucht der andere Services, um zu funktionieren, ne? Weil ich, was weiß ich, irgendwie Zahlungseinzug per SEPA anders mache als per PayPal, als per weiß ich nicht was. Ne? Und dann könnte auch dieser Service wieder andere orchestrieren. Also ich sehe das nicht so als zentral, sondern Orchestrierung heißt immer für mich, ich brauche andere Services oder Dienste und die tun dann was für mich. Und ich entscheide als Orchestrator in dem Fall, in welcher Reihenfolge und nach welchen Regeln das passiert. Das ist für mich so ein bisschen das, was hinter Orchestrierung steht.
Und in diesem Kontext, welche Rolle spielt dabei jetzt eine Workflow-Engine zum Beispiel?
Orchestrierung könnte ich eigentlich vom Begriff her für mich, aus meiner Sicht einfach auch programmieren zum Beispiel, wenn ich wollte. Ne? Also ich rufe den Service auf, dann kommt was zurück, dann rufe ich den auf, kann ich einfach programmieren, wenn ich möchte. Das Ding ist, erstmal sind solche Orchestrierungen, wie wir vorhin schon gesagt haben, heute meistens relativ komplex. Mhm. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, da steckt schnell viel Fachlichkeit drin, in welcher Reihenfolge will ich das machen. Wenn das nicht funktioniert, muss ich jetzt zurück, muss ich kompensieren. Sprich, das ist im Quellcode nicht immer super gut aufgehoben. Es gibt aber noch so ein drittes Argument, was für mich immer so ein bisschen das Killer-Argument ist. Und das ist das, was ich als Long-Running, also als Langläufer bezeichne. Also typischerweise sind Orchestrierungsprozesse langlaufend. Je nachdem, aus welchem Kontext man kommt, kriegt man wahrscheinlich eine andere Assoziation über langlaufend. Also bei mir kann das schon sein, wenn das irgendwie ein paar Sekunden sind oder ein paar Minuten. Natürlich können es auch Wochen oder Monate sein. Aber wenn wir es jetzt aus so einer technischen Brille betrachten, heißt das eigentlich immer, wenn wir so eine technische Transaktion verlassen, ist es langlaufend. Warum? Naja, wenn dann was schief geht, muss ich es mir merken, wo ich gerade bin. Ja, das ist eigentlich typischerweise das Problem, was man lösen will. Ich will 3 Schritte aufrufen und der dritte braucht lange, klappt nicht. Dann muss ich ja wissen, dass ich die anderen 2 schon gemacht habe. Und das darf ich nicht vergessen. Und deswegen kommt ganz schnell so eine Workflow-Engine ins Spiel. Na, die löst im Prinzip diese Probleme, mit denen ich jetzt irgendwie lange geredet habe. Das eine ist, ich habe eben die technische Möglichkeit, dort Langläufer laufen zu lassen. Also ich habe so eine Art von Persistenz, also die merkt sich, was habe ich da für Prozessinstanzen am Laufen, wo stehen die gerade, wie lange stehen die da schon, ist das zu lange und solche Geschichten. Aber auf der anderen Seite kann ich da dann eben auch eigentlich bei fast allen, also bei uns sowieso, aber auch bei den meisten anderen, grafische Modelle designen. Also wir nehmen, habe ich vorhin schon mal gesagt, BPMN, Business Process Model Annotation, da kann ich dann mir wirklich so einen Ablauf aufmalen quasi. Und packe dann typischerweise noch gewisse technische Attribute dazu, die ich brauche, damit so eine Workflow-Engine das dann nimmt und sagt, okay, und jetzt, wenn da eine neue Bestellung reinkommt, dann lasse ich genau eine neue Instanz von diesem Prozess laufen. Und dann ist die Workflow-Engine der Orchestrator quasi und sagt, okay, na, diese neue Bestellung ist rein, also muss ich jetzt erstmal diesen Service aufrufen, um, keine Ahnung, die zu validieren, na, oder irgendwelche Betrugsprüfungen zu machen oder irgendwas im Lager zu reservieren, keine Ahnung. Und das nimmt dann einfach die Workflow-Engine an.
Und gibt es da eine bestimmte Situation oder bestimmte Anforderungen, wo du sagst, wenn ein Unternehmen diese Anforderungen hat, dann macht eine Workflow Engine zum Beispiel Sinn, wenn diese Anforderungen nicht vorhanden sind, weil das Unternehmen zu klein ist, zu wenig komplex, zu komplex ist, dann macht das eben keinen Sinn?
Nee, also ich glaube, ich bin natürlich ein bisschen befangen. Aus meiner Sicht macht eine Workflow Engine fast immer Sinn. aber auch das wieder, wie ich vorhin schon mal hatte, ne, ist ja oft so eine Kosten-Nutzen-Relation. Ne? Und dann muss man überlegen, hey, was bringt mir diese Workflow Engine? Das ist, wie ich gerade schon sagte, diese ganzen Zustandsautomat, diese grafischen Prozessmodelle. Das geht ja meist auch weiter. Also ich benutze diese grafischen Prozessmodelle zum Beispiel auch im Operating. Also wenn irgendwas fehlschlägt, unerwarteterweise, dann sehe ich auf einmal grafisch, hey, da ist was passiert, ne, rote Lampe. Ich sehe genau, in welchem Schritt ist denn da was hängen geblieben, wo kam das her, was hängen da für Daten dran. Also ich kriege sehr viel Kontext, um dann auch solche Probleme zu lösen. Und das Gleiche zum Beispiel auch für Analyse hinterher. Also diese Workflow Engine sammelt ganz viel Daten, ne? Wann sind welche Prozesse gelaufen, wie lange haben die gebraucht, und daraus kann ich dann natürlich auch viel ableiten. Wo sind Bottlenecks, wo dauert es lange, wo gehe ich typischerweise hin, und kann so dann auch meine Prozesse verstehen oder verbessern. Und dieses ganze Paket bringt mir eigentlich recht schnell was, wenn ich, wenn ich mehr als ein oder zwei Schritte in so einem Prozess habe, ne? Wenn die langlaufend sind sowieso. Und demgegenüber steht ja das, was muss ich investieren, damit ich das einführen kann. Und ich glaube, da wird es dann halt schnell spannend, weil das hängt ganz arg davon ab, auf der einen Seite, welches Tool ich einsetze, weil die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und auf der anderen Seite, was bin ich für ein Unternehmen, wo stehe ich denn gerade? Was habe ich hier für Know-how, was habe ich für Leute? Also um mal das Polarisierendste zu nennen, könnte ich ja jetzt, gerade bei den großen Unternehmen, habe ich meist eigene Softwareentwicklung, eigene Abteilungen, die machen das, die können das, die haben ihre Vorgehensweisen. Und da passt sowas wie Camunda zum Beispiel optimal rein, weil wir uns dann einfach gut damit verzahnen. Ne? Und die können weiter Software entwickeln, packen aber halt noch so diesen Prozessaspekt da drauf, können weiter testen, können weiter Continuous Delivery machen und so weiter und so fort. Das würde aber nicht so gut funktionieren, wenn ich überhaupt keinen Softwareentwickler in Haus habe. Dann muss ich mir vielleicht was anderes suchen. Und dann kann man auch wieder auf diese Map gucken zum Beispiel. Und für mich korreliert das dann so ein bisschen. Ne? Also zum Beispiel Low-Code-Tools, gibt es ja ganz viele inzwischen eigentlich, die so Low-Code-No-Code-Versprechen funktioniert. Für mich vor allem in diesem bei mir dann linken Bereich der Map. Ne? Nicht zu komplex, nicht zu großer Scale und so weiter und so fort. Das kann ich dann vielleicht auch zum Beispiel ohne Softwareentwickler abbilden. Aber da muss ich mich halt dann irgendwann fragen, das kann auf mein Unternehmen passen. Oder halt auch nicht. Sobald ich Prozesse in diesem rechten Bereich habe, bin ich da ja irgendwie skeptisch. Jo, jetzt habe ich irgendwie vergessen, wo wir angefangen haben, aber das kriegen wir wieder hin.
Das ist alles gut, denn wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Wir haben jetzt mal über die Process Automation Map gesprochen und jetzt wäre zum Schluss nochmal interessant, du hast, wie du ganz am Anfang erwähnt hast, bist du in diesem Prozessautomatisierungsumfeld schon extrem lange, hast viele, viele Projekte miterlebt, hast gesehen, warum viele Projekte erfolgreich wurden, hast auch gesehen, warum viele Projekte gescheitert sind. Und jetzt wäre zum Abschluss nochmal spannend, was waren denn so Gründe, warum viele Prozessautomatisierungsprojekte gescheitert sind?
Können wir mal das Gruselkabinett aufmachen hier, ja?
Genau.
Nein, das ist total spannend. Also als Disclaimer vorneweg, es ist zwar immer für jeden wahr, aber ich möchte es trotzdem gerne in Erinnerung rufen. Natürlich habe ich so eine begrenzte Sicht auf die Welt, weil wir eben viel in diesen, ich sage mal, eher größeren Unternehmen unterwegs sind und eher auch durchaus mit Softwareentwicklung ausgestatteten. Aber wenn ich mir angucke, wo hakt es ganz häufig, also ein Punkt, aber den habe ich schon ein bisschen sowieso drüber geredet, ist so dieses Thema das falsche Tool. Das Tool passt nicht zu dem Problem. Ich glaube, das ist der Klassiker, weil dann wird es schnell unglaublich aufwendig oder ich kriege es auch gar nicht hin. Damit zusammenhängend, das ist, würde ich vielleicht anders nennen, ist dieses, ich habe das falsche Tool für die falschen Leute. Also das Tool würde aufs Problem passen, aber ich habe die Leute nicht, die damit umgehen können. Ist auch irgendwie schwierig. Also das sind, glaube ich, so die größten. Wenn ich dann aber ein bisschen besser bin und habe gesagt, okay, ich habe hier die Leute, das Tool, das Problem, es passt irgendwie zusammen, dann würde ich sagen, ist so der Top-Flop eigentlich, mit dem falschen Prozess anzufangen. Also dieser Start ist ja eigentlich das Schwierigste, wie so oft. Man muss einfach mal anfangen, man muss ja seine eigenen Erfahrungen machen, man muss auch einfach selber lernen, das nimmt einem keiner ab. Und das muss man tun und dafür sollte man sich einen Prozess raussuchen, also vielleicht auch noch das habe ich super oft gesehen als Anmerkung, dieses, oh nee, wir können noch nicht Prozesse automatisieren, wir müssen jetzt erstmal eine Prozesslandkarte bauen, wir müssen erstmal alle Prozesse im Unternehmen aufnehmen und verstehen und bewerten, damit wir überhaupt den Kandidaten identifizieren. Dann denken sie, ja, okay, dann könnt ihr mal, also macht doch mal einen, kapiert doch erstmal, was das Ergebnis sein soll, dann könnt ihr eine viel sinnvollere Landkarte bauen, sonst ist das meist so viel heiße Luft, die einem dann nichts bringt, und wenn man dann wirklich anfängt, sind alle schon genervt vom Thema. Also von dem her bin ich ein großer Freund davon, auch erstmal anzufangen. Den Flavor gibt es auch in der IT. So, oh, wir müssen jetzt aber erstmal eine Prozessplattform bauen, sonst können wir ja nicht automatisieren. Nee, macht doch erstmal, bevor ihr. Dann versteht ihr auch, was ihr da braucht. Also von dem her anfangen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann halt den richtigen Prozess rausnehmen. Und das ist tatsächlich schwierig, weil wenn er zu klein, zu untypisch und zu irrelevant ist, also dieses typische, hey, wir machen mal den Urlaubsantrag, um zu üben, ja, das bringt einem halt nichts. Also, weil da lernt man nicht die richtigen Sachen, das hat keine Sichtbarkeit, da sagt hinterher jeder Spielzeug. Auf der anderen Seite jetzt den komplexesten, krassesten Kernprozess, ist halt auch ganz schön riskant. Und dann wollen auch zu viele Leute mitreden. Witzigerweise, wir haben Goldman Sachs als Kunden, und die finde ich da ja eigentlich ganz cool, die sagen, wir machen das genau so, wenn wir eine neue Technologie haben, dann machen wir als erstes mal das krasseste Problem, weil wenn wir das gelöst haben, wissen wir, alles andere geht auch. So. Ich würde das aber den meisten Teams nicht empfehlen. Die haben da eine gute Truppe, die sind ziemlich eingespielt, die machen das echt und kommen damit gut voran, aber das wäre mir in den meisten Unternehmen zu heiß. Also man muss irgendwas in der Mitte suchen. Und dann halt, hey, früh pocken, auch nicht 5 Wochen Tool-Auswahl, sondern mal, hey, 1, 2 Sachen, Shortlist, mal was machen, vielleicht mit einem Berater oder einem Hersteller zusammen, POC bauen, Prototypen bauen, in Betrieb bringen, wirklich mal verstehen, was das bedeutet. Und ich glaube, wenn man das schafft und dann die ersten 2, 3 Projekte langsam angehen lässt, dann kann man danach auch ganz schön schnell Geschwindigkeit kriegen. Und das ist viel besser als dieses, oh Mist, wir müssen jetzt dringend digitalisieren, jetzt lass mal richtig Gas geben und so. Finde ich ja vom Ziel her richtig, aber man muss trotzdem Schritt für Schritt machen.
Bernd, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Danke dir.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören, und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.